Lasst uns wieder aus dem ersten Kapitel der Bibel lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Und dann in Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wenn wir diesen ersten Schöpfungsbericht lesen, eines ist klar, dass es hier sich um keinen Mythos bildet. Man braucht nur einige zumindest der damaligen Mythen mit der Bibel zu vergleichen, um das zu sehen. Zum Beispiel in dem Hindu-Mythos hat man eine dreieckige Erde auf Elefanten getragen. Und die Elefanten sind auf einer Schildkröte. Und die Schildkröte schwimmt in einem See von Quecksilber. Der babylonische Mythos haben wir den Gott Marduk, der schneidet die Göttin Tiamat in zwei Teile. Und aus den zwei Teilen machte er Himmel und Erde. Der biblische Bericht ist einzigartig in der gesamten Weltliteratur in seiner Beschreibung der Schöpfung. In den anderen heidnischen Berichten, in ihren sogenannten Kosmogenien, liest man von der Geburt der Götter. Sehr oft kommen die Götter selbst aus einem Urchaos. Zum Beispiel im griechischen Mythos, der erste Gott kam aus einem Ei. Oder die Götter kämpfen voneinander. Und das Universum kam so aus dieser Kämpfe heraus. Die Bibel ist einzigartig in einer Kategorie an und für sich selbst. Weil die Bibel macht eine sehr deutliche Trennung, was sonst nirgendwo zu finden ist, zwischen Gott und dem All. Das ist eine sehr kleine, offensichtliche, klare Bemerkung, aber sehr, sehr wichtig für unser Verständnis von diesem All. Die Bibel macht es eindeutig klar, dass Gott das Universum schuf und dass Gott ist selber nicht das Universum. Im Anfang Gott. Das heißt, Gott war im Anfang, er ist immer gewesen. Gott ist der ewige Gott, der geschaffen hat. Sehr oft stellt man die Frage, wer hat denn Gott gemacht? Das ist eine Unsinnsfrage. Gott ist per Definition der Ewige. Sehr oft habe ich früher mal mit Kommunisten gesprochen. Und die haben mir diese Frage gestellt, wer hat Gott gemacht? Und ich sage, ist ihre Schwierigkeit, dass sie an nichts Ewiges glauben können. Weil ich wusste, dass die meisten glauben, dass zumindest Energie oder Materie ewig waren. Es ist eine Unsinnsfrage. Warum ist ein Dreieck kein Viereck? Wie C.S. Lewis mal geschrieben hat, Unsinn bleibt Unsinn, auch wenn wir es über Gott reden. Jesaja Kapitel 43, Vers 10. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Die Bibel macht es eindeutig klar, dass Gott der Einzige ist, der einzige ewige Schöpfer. Also bleiben wir sehr kurz bei der bloßen Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist. Ich wünschte, wir hätten die Zeit, um zu sehen, wie die Bibel diesen Begriff benutzt. In letzter Zeit habe ich viel in Jesaja gelesen, weil Jesaja ist der Prophet der Bibel, der sehr viel über die Schöpfung zu sagen hat. Und ich schlage es vor, einfach als etwas, das man in der Stille machen kann, einfach durch Jesaja, besonders die Kapitel nach 40, zu lesen und zu merken, in welchen Zusammenhängen kommt der Begriff Schöpfer vor. Wie ermutigend es ist. Ich gebe nur ein Beispiel von vielen Beispielen, die vorkommen. Zum Beispiel Kapitel 40, eine sehr berühmte Stelle. Vers 28. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber, und hier ist eine praktische Anwendung der Lehre, dass Gott der Schöpfer ist. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Was für eine Ermutigung das ist. Manche von uns sind hierher sehr müde gefahren, wahrscheinlich. Müde vom Alltag, müde auch von unserer Tätigkeit für den Herrn. Hier ist die Lehre des Schöpfers, dass Gott der ewige Schöpfer ist, bedeutet das praktisch, er wird nie müde. Und er kann uns ermutigen, senkrecht zu stehen und weiterzumachen und weiterzugehen. Ich sage nicht mehr darüber, weil das wäre ein Konferenzthema an und für sich. Wie Jesaja benutzt den Begriff des Schöpfers, um uns zu ermutigen. Wie der Schöpfer hält seinen Diener in seiner Hand. Das ist für mich eine mächtige Ermutigung in letzter Zeit gewesen. Wenn wir an die Allmacht Gottes denken, als der Schöpfer, er ist bereit, mich, der kleinste Diener, an der Hand zu nehmen. Das ist kolossal. Das kleine Kind mit einem kleinen Hand hält die Finger des Vaters, des starken, großen Vaters. Und das Kind fühlt sich geborgen. Ich darf die Hand des Schöpfers nehmen. Gott ist der Schöpfer, der ewige Schöpfer. Und Gott nimmt meine Hand. Also es gibt sehr viel dort in Jesaja zu finden. Die Bibel macht, ich wiederhole es jetzt ein drittes Mal, damit es ganz klar ist, Gott ist dem Universum nicht gleich. Das rettet uns von Pantheismus, von New Age Philosophy. Und ich möchte, während wir durch dieses Kapitel gehen, einfach merken, was die Rettungswirkung der Schöpfungslehre ist. Wie diese Dinge sind nicht bloß intellektuellen Sachen für uns, sondern äußerst praktische Sachen. Shirley MacLaine, die Prophetin des New Age, hat geschrieben, ich weiß, dass ich existiere, daher bin ich. Ich weiß, dass die Gottquelle existiert, daher ist sie. Da ich Teil dieser Kraft bin, ich bin der ich bin. Ein Gotteslästerung höchster Art. Pantheismus lehrt, dass das All gleich Gott, die Erde, die Sonne, alles ist Gott. Gut und Böses ist Gott. Das ist falsch. Die Bibel lehrt es total ab. Gott und Weltall sind zwei sehr scharf auseinander zu halten. Und Gott sah, dass es gut war. Es gibt einen Unterschied zwischen Gutem und Bösen. Wenn das Böse auch Gott wäre, gäbe es keine Hoffnung, dass das Böse eines Tages besiegt werde. Pantheismus ist eine sehr, sehr pessimistische Philosophie. Aber kommt so oft vor. Ich war in einem Eisenbahn unterwegs zum Flughafen in London vor kurzem. Mir gegenüber saß ein sehr netter Amerikaner. Und ich habe gemacht, was ich oft unterwegs mache, um in Gespräch zu kommen. Die Sitte in England ist, dass jedermann sitzt hinter seiner eigenen Zeitung. Ihr wisst das. Und so ist es sehr schwierig, ein Gespräch zu haben. Was ich tue, ist, kaufe mir eine Zeitung und halte es so, dass ein anderes lesen kann. Ich kann es wirklich befehlen als Gesprächsmethode, weil wenn ich merke, dass jemand das liest, dann sage ich zu ihm oder zu ihr, bitteschön, Sie nehmen diesen Teil der Zeitung, ich nehme diesen Teil. Und Sie sind sehr verlegen. Und dann natürlich kommt ein Gespräch. Und so war es bei diesem Mann. Und ich habe angefangen, mit ihm zu reden. Er war ein sehr reicher Mann, er hat sehr viele Geschäfte gehabt. Und er sagte, er wäre auch Priester. Oh, sagte ich. Ja, sagte er, ich habe einen Vortrag gehalten und ein Priester von einer Kirche war dort und hat mich auf der Stelle eingeladen, sein Priester zu werden. Oh, sagte ich, Priester einer New Age Kirche. Und ich habe ihn direkt gefragt, weil wir keine Zeit hatten, wer ist Jesus Christus? Ist er Gott? Und er hat geantwortet, ja, wie Sie und mich. Und ich habe direkt in seine Augen geschaut und gesagt, mein lieber Freund, ich bin nicht Gott Fleisch geworden. Das wäre die höchste Blasphemie, das zu sagen. Und ich habe es sehr direkt gesagt, es hat ihn sehr erschüttert. Dort im Zug findet man das überall, in Österreich, in England, in Deutschland. Dieses Philosophie, dieses Pantheismus. Wenn wir das predigen, was in dem ersten Kapitel der Bibel steht, rettet uns das davon. Rettet uns von diesem Pantheismus. Zweitens, es gibt nur einen Gott. Die Bibel lehrt keinen Dualismus wie Yin und Yang in China oder Zoroastrianismus, wo die Götter Mazda und Ahriman sind die Projektionen der Kräfte des Guten und Bösen von Kosmos. Nein, es gibt nur einen Gott, der Einzige. Es gibt keine Konkurrenten. Es gibt Rebelle, aber es gibt keine Konkurrenten. Und der ein und einzige Gott hat die Materie direkt geschaffen. Und sie war gut, immer wiederholt, gut, gut, gut. Ist das wichtig? Äußerst wichtig. Es rettet uns von Reinkarnationstheorien. Weil sehr viele Leute damals und auch heute glaubten, dass die Materie nicht gut war. Und Gott, der höchste Gott, war gut. Und so konnte der höchste Gott die Materie nicht direkt schaffen. So Gott hat eine Reihe von untergeordneten Göttern geschaffen. Und der unterste hat den Fehler eines Tages gemacht, die Menschen zu schaffen. Teils Geist, teils Materie, teils gut, teils schlecht. Und dass die Menschen sind ein Gemisch von Seele, das gut ist, und Materie, das schlecht ist. Die Materie verdiebt die Seele und führt zu schlechtem Benehmen und infolgedessen Leid. Und wenn ein Mensch nicht genug gelitten hat, muss er weitergeboren werden, vielleicht als ein Tier. und weiter durch verschiedensten Reinkarnationen, bis er so weit ist, dass er zurück zu der Weltseele kehrt. Reinkarnationstheorie ist damit verbunden, dass man an die ursprüngliche Schöpfung, an die Materie an und für sich als schlecht denkt. Aber es widerspricht, die Reinkarnationslehre widerspricht die Bibel in vielen Hinsichten. Vor allem, erstens, es gibt nur einen Schöpfer. Zweitens, die Materie ist gut. Und drittens, das menschliche Problem kommt nicht daher, dass er ein Leib hat, sondern dass er seinen freien Willen benutzt hat, missbraucht hat, indem er Gott ungehorsam war. Es ist eine grausame Lehre, Reinkarnation. Hier ist ein Mensch, der leidet. Das heißt, er war nicht gut genug in der letzten Reinkarnation. Und durch viele Reinkarnationen ist er schon gegangen, bis er jetzt heute so leidet. Hoffnungslos pessimistisch. Wenn wir an die Bibel glauben, werden wir davon gerettet. Es lohnt sich, Genesis Kapitel 1 zu predigen. Es gibt nur einen Gott, aber das Wort für Gott ist in Mehrzahl. Die Verben in diesem Kapitel sind in Einzahl. Das ist merkwürdig. Wir lesen hier von dem Geist Gottes. Wir lesen, lasst uns die Menschen schaffen nach unserem Bild. Und es ist ein Hinweis, dass obwohl es nur einen Gott gibt, dass Gott, wenn ich es so ausdrücken darf, ein sehr kompliziertes Wesen ist. Und Johannes in seinem Evangelium sagt es uns in anderen Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also Gott war das Wort war bei Gott. Wie können wir es ausdrücken? Es geht über alle unsere Begriffe hinweg. Gott ist eine Art Gemeinschaft. Wir könnten es vielleicht so formulieren. Die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist nicht der Fall, dass Gott irgendwie allein war und einsam und so hat einige Menschen geschaffen, etwas Freundschaft genießen zu können. Nein, nein. Gott ist der ewige Gott, der in sich selbst eine Gemeinschaft bildet. Und was so gewaltig ist, ist, dass diese Gemeinschaft, die Gott heißt, sich eröffnet hat für uns Menschen. Johannes hat einen Brief geschrieben über dieses Thema, nicht wahr? Ich habe euch geschrieben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wieso denn? Warum ist das wichtig? Weil unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und man kann fast die Freude in Johannes Stimme hören. Gemeinschaft mit Gott. Die Tatsache, dass Gott eine Gemeinschaft ist, hat verheerende Folgen später in die Bibel. Der Geist Gottes schwebte über die Wasser. Gott ist nicht fern von seiner Schöpfung. Er ist viel näher, als du denkst. In seinem Geist kommt er nah. Er ist nicht so ein kosmischer Uhrmacher, der seine Uhr geschaffen hat und kein Interesse mehr dafür hat. Er kommt nahe zu seiner Schöpfung. Sein Geist schwebt über der Wasser. Gott ist eine Person. Die Verben sind sehr wichtig in diesem Kapitel. Gott sah. Das ist gut wahr. Gott nannte. Das Licht Tag. Gott segnete sie und sagte, alle diese Verben benutzen wir im Alltagssprache nur mit Personen. Sagen, sehen, sprechen, segnen, die sind persönliche Verben. Gott ist eine Person. Er ist keine bloße Kraft oder Macht. Oh, wie viel Schaden werden auch in christlichen Kreisen verursacht, indem man angefangen hat, an Gott und besonders an Gottes Geist als eine Kraft zu denken. Weil wir sind Personen. Das heißt, wir wissen in uns, dass wir höher sind als Kräfte. Kräfte, was sind sie? Kräfte sind Mächte, die zu unserer Verfügung stellen. Die Kraft der Elektrizität hier steht zu unserer Verfügung. Und die Gefahr ist, dass man bildet sich ein, dass der Geist Gottes wie eine Kraft ist und so zu meiner Verfügung steht. Das ist ein sehr aktuelles Problem in meinem Heimatland in England, wo der Geist Gottes fast wie ein Treibstoff oder wie Wein, das ausgeschenkt werden kann, behandelt wird. Gott ist eine Person und er ist größer als ich. Sehen wir, wie praktisch dieses erste Kapitel ist. Nur die oberflächlichen Bemerkungen sind genug, um uns von vieles zu retten. Gott ist auch kein Weltgeist. Als ich Student war in Cambridge, habe ich einmal eine Einladung bekommen mit einem Nobelpreisträger für Chemie ein Abendessen zu nehmen. Ich werde es nie vergessen. Ich hatte nur die eine Möglichkeit, so habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, mit ihm über die Schöpfung. Ich habe ihm gesagt, Sie haben den Nobelpreis gewonnen für Chemie. In Ihrem Studium haben Sie je daran gedacht, dass das könnte von einem Schöpfer kommen. Und er fing an zu reden, eine Stunde lang, an diesem Abendessen, wo viele Professoren dabei waren. Dann hat er mich eingeladen zu ihm in sein Zimmer, auch mit dem Kaplan und einige andere aus der Universität. Und er saß mich auf einen Stuhl und er saß, junger Mann, gib auf diese Idee, dass hinter dem All einen persönlichen Gott steht. Es gibt keine Person, es gibt nur ein Kraft, ein Weltgeist. Das ist alles, was es gibt. Gib auf, wenn du Fortschritte in deiner Wissenschaft und Fach machen willst. Gib diese primitive Idee auf. Aber seine Idee war primitiver als meins. Das habe ich ihm gesagt. Was ich merke aus diesem Schöpfungsbericht ist, dass es ist nicht der Fall, dass der Schöpfungsbericht weniger sagt als anderen Philosophien, sondern mehr. Und das gibt mir sehr viel mehr Zuversicht in den Aussagen der Bibel. Gott ist eine Person, wird später als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus erkannt und beschrieben. Das heißt, er ist nicht der Gott der Platonisten. Ist das wichtig? Ja, weil es eine ganze Reihe von maßgebenden Physikern heute gibt, die an eine Intelligenz hinter dem All glauben. Aber ihre Intelligenz ist nicht der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus. Wir können uns sehr leicht tauschen hier. Wunderbar, dass die Leute sagen, sehen und bereit sind zu sagen, dass sie an eine Intelligenz glauben. Die Bibel behauptet sehr viel mehr. Gott ist eine Person. Wir können das erkennen an der Tatsache, dass Gott die Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Merken wir, dass das Gegenteil ist von dem, was Freud gesagt hat. Freud hat die Meinung vertreten, dass die Menschen Gott nach ihrem Bild geschaffen haben. Und er ist nur die Projektion ihres Wunschdenkens. Aber diese Art Gedanken führen nicht sehr weit, weil die Idee, dass es keinen Gott gibt, kann auch so beschrieben werden. Und dann kommen wir zum Stillstand. Hier ist es genau das Gegenteil. Wir können sehen, dass Gott eine Person ist, weil er Menschen und nur Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Wir sind denkende, fühlende, gemeinschaftsfähige Wesen. Gott ist nicht weniger. Das ist so wichtig. Die Herkunft der Menschen ist nicht weniger kompliziert als der Mensch selbst. Ich staune, wie schnell und wie bereit die Leute sind zu glauben, dass die Herkunft weniger kompliziert ist als die Menschen selbst, weil das geht gegen alle unsere Erfahrung. Alle Beispiele, die wir kennen, es ist rein Glaube, wenn nicht Aberglaube. Wir sind Personen. Also, der Zeit wegen, einige kurze zusammenfassende Bemerkungen über dieses ganze Kapitel. Erstens, es gab einen Anfang für Raum und Zeit, oder besser vielleicht ausgedrückt für Raumzeit. Gott schuf, er schuf ein Weltall außerhalb von sich. Und dann die zweite Bemerkung, die ich gestern kurz gemacht habe, diese erstaunliche Tatsache, dass Gott nicht alles auf einmal geschaffen hat. Es gab 6 Tage, Abende und Morgen, 6 Tage. Und ich kann sehen, fast in den Augen, die Frage, was glaubt dieser Mann über diese Tage? Aber das ist eine zweit- oder drittrangige Frage. Die deutliche Sache ist, dass es Tage gibt. Das heißt, Gott hat nicht alles auf einmal geschaffen. Und das ist nicht davon abhängig, was man über diese Tage glaubt. Es gibt 6 Tage. 1 bis 6. Und wir fragen, wohin? Und wir merken, wenn wir diese Tage sehen, es gibt 2 Aspekte wenigstens. Es gibt Form und Fülle. Gott hat das Licht gemacht, Wasser getrennt, trockene Erde und Himmel. Und dann hat er das erfüllt, Sonne und Mond, die lebendigen Wesen, die füllen die Wasser und die Erde. Und dann am 6. Tag hat er Tiere und Menschen geschaffen. Es ist ein Prozess, das Gott gemacht hat in diesen 6 Tage. Jesaja 45, Vers 18 sagte, er hat sie, die Erde, das heißt gegründet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Das heißt, das ist sein Ziel. Am Anfang öde, wüst und leer. Und wir kommen dazu, wenn wir Zeit haben, etwas später. Weil die Bedeutung davon ist, wie viele Dinge hier, umstritten. Aber von wüst und leer, bis es organisiert ist und voll, das ist offensichtlich das Endergebnis von diesen 6 Tagen. Und eine Folge davon, die wichtigste Folge vielleicht, ist das, was ich gestern Abend gesagt habe. Nur der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also du bist wichtiger als die Sonne oder als die Erde. Wenn wir die Frage stellen, und es kommt oft vor, besonders wenn wir in Schwierigkeiten sind oder vielleicht leiden, warum existiere ich überhaupt? Hier ist die Frage für Tante Mathilde. Warum existiert der Kuchen? Warum hat sie es gemacht? Warum existierst du? Das ist eine Kernfrage für uns Menschen. Ich habe 3 Kinder. Die wachsen sehr schnell auf, aber ich kann mich gut erinnern an Tage, wo besonders mein jüngster Sohn Ben von der Schule nach Hause gekommen ist und sagte weinend, Vater, die haben mich nicht gewollt. Oh, das brennt im Herzen, nicht wahr? Wir Eltern, wir haben wahrscheinlich alle diese Erfahrung gehabt, aber nicht nur bei unseren Kindern. Ist es nicht uns auch selber passiert? Die Gruppe geschlossen, ich draußen, die wollen mich nicht. Auch bei Christen leider kommt's vor. die wollen mich nicht. Und diese Ablehnung, das verletzt uns, das schmerzt uns tief. Ich stelle die Frage wieder mal, warum existierst du? Und hier ist etwas Gewaltiges aus diesem Schöpfungsbericht, wie er in der Offenbarung ausgelegt wird. Offenbarung Kapitel 4, wo es heißt, Vers 11, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Warum existierst du? Weil Gott dich gewollt hat. Das ist gewaltig, meine lieben Freunde. 6 Tage, der Mensch geschaffen nach dem Bilde Gottes. Wichtiger als Sonne, Mond und Erde, als die fernste Sternen ist der Mensch. Gott hat dich gewollt. Und wenn das meine Anbetung nicht beeinflusst, dann was bin ich eigentlich? Gott hat dich gewollt. Was für eine Ermutigung für uns heute. Vielleicht verletzt, tief verwundet in unserem Geist und Seele. Vielleicht fühlen wir uns auch in diesem großen Saal ganz allein und voll Zweifel. Was für eine Botschaft kommt hier aus dieser ersten Schöpfungsbericht? Wir sind nach Gottes Bild erschaffen. Er hat uns gewollt. Es gibt eine Frage, die ich so oft frage zu den Leuten. Was ist der Wert eines Menschen in ihrer Philosophie? Den Atheismus hat letzten Endes der Mensch keinen Wert. Aber hier haben wir einen unermesslichen Wert für den Menschen. Nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das bedeutet, dass letzten Endes der Mensch ist, ohne Gott nicht völlig zu verstehen. Die Wissenschaftler versuchen sehr oft, den Menschen zu vergleichen mit das, was unter ihm liegt, das heißt Tiere, und machen aus Philosophien daraus. Aber der Mensch nach dem Bilde Gottes zu schaffen, ist nicht vollkommen zu verstehen ohne Gott. Gott ist das Original, der Mensch ist das Bild. Hier ist auch ein Gegenargument gegen New Age-Denken, das von der Gottheit des Menschen in sich spricht. Shirley MacLaine, ich bin, der ich bin. Und alle die Philosophien, auch im Geschäftsleben heute der Selbstverwirklichung, die oft letzten Endes zurückzuführen sind zu dieser Tatsache, dass der Mensch ist selber Gott, anstatt dass der Mensch ein Wesen ist, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Und was werden wir sagen, wenn wir das wahrnehmen? Von Mord, Abtreibung, Euthanasie, was wir über den Menschen glauben, ist äußerst wichtig. Ein Wesen nach dem Bilde Gottes geschaffen und zu Millionen in einem Abfallseimer geworfen. Warum? Weil letzten Endes dieses Wort nicht geglaubt ist. Verheerende Folgen von den direkten, klaren, einfachen Aussagen, aber doch sehr profunde Aussagen der Bibel. Alle Menschen nach dem Bilde Gottes, Mann und Frau schuf er sie, gleich vor Gott als Wesen nach seinem Bild. Das ist die echte Lehre. Die Frauen Befreiungsbewegung hat das nicht so formuliert und hat nicht geführt zu einer Auswertung der Frau. Hier in der Bibel, Mann und Frau mit unterschiedlichen Rollen, aber als Wesen gleich vor Gott, Mann und Frau schuf er sie. 6 Tage. 6 Tage, das heißt mit dem Menschen als Gipfel der Schöpfung. Und vielleicht fragst du mich, warum ich dieses Wort verwende und nicht Ziel der Schöpfung. Weil der Mensch ist nicht das Ziel der Schöpfung. Gott ist das Ziel der Schöpfung. Wenn wir fragen, was ist das Endziel der Schöpfung? Die Bibel ist klar, es ist durch ihn und für ihn gemacht. Und dieses Vers, den ich zitiere, spricht über Gottes Sohn, den Herrn Jesus Christus. Das ist das Endziel. Aber der Gipfel der Schöpfung ist der Mensch nach Gottes Bild geschaffen. Diese 6 Tage beschreiben, wie Gott ein Haus baut. Etwas interessanter und größer als die Häuser, die wir manchmal bauen lassen. Er baut ein Haus, um Menschen drauf zu haben. Vor Grundlegung der Welt, sagt der Epheserbrief, Gott hat an dich gedacht. Aber um dich zu bekommen, musste er eine ganze Erde bauen und Sterne und alles. Das ganze Beleuchtungssystem musste er dort haben, um dich zu kriegen. Das ist massiv, nicht wahr? Das stellt die normalen menschlichen Meinungen Kopf. Denn wir sehen nicht, dass wir winzig klein dem riesig massiven All gegenüber, sondern dass Gott dieses massive All gebaut hat, weil er vor der Grundlegung dieses Alls an dich gedacht hat. Das ist gewaltig. Und wenn man Menschen haben will, man muss einen Platz haben, wo sie leben können. Muss Lebensmittel geben und Licht und Wasser und was weiß ich. Und so haben wir die Beschreibung hier in dem ersten Schöpfungsbericht. Und die Wissenschaftler merken heutzutage zunehmend, wie fein und wie exakt dieses Gleichgewicht ist zwischen den Kräften der Natur. Und es gibt einen Physiker, Professor Paul Davis, der glaubt an eine Intelligenz hinter dem All und schreibt und spricht sehr viel darüber. Er sagt, wenn man einfach das Verhältnis zwischen Schwerkraft und schwacher Kernkraft studiert und denkt an die Stabilität des Weltalls. Er sagt, um das zu haben von wissenschaftlichen Aspekt, muss die Genauigkeit so genau sein. Es ist als ob, und er gibt eine schöne Illustration, ein Schützer versucht, ein Ziel zu treffen, 1 Zentimeter Quadrat am anderen Ende des Universums. So genau muss es gemacht sein. Und er sagt, die Versuchung, sagt er, ist überwältigend, zu glauben, dass das Universum das Erzeugnis irgendeines Designs ist, die Darstellung einer subtilen, ästhetischen Urteilfähigkeit. Eine Intelligenz hinter dem All, weil die Leute merken, dass es Design gibt, dass es Indizien gibt, dass das alles organisiert ist mit einem Ziel. Wenn man an die Erde denkt, schrieb jemand, der Raum ist einsamer, als wir dachten. Wenn die Erde nur 1% weiter weg von der Sonne, wäre sie eine Eiswüste. Wenn nur 5% näher, geht alle das Meer auf in Dampf. Genau die richtige Größe. Wenn etwas größer, dann hätten wir viel schädlicher Ammoniak und Methan in der Atmosphäre und Leben wäre nicht mehr möglich. Wenn etwas kleiner, dann der ganze Wasserdampf wäre weg. Genau die richtige Umdrehungszahl. Wenn mehr, die Windgeschwindigkeiten würden uns alle aus der Welt rausfegen. Wenn weniger, hätten wir glühende Tage und frierende Nächte. Die Neigung der Achse und so weiter und so fort. Und auch ungläubige Menschen heutzutage fangen an zu sagen, es steht etwas dahinter. Es ist ein sehr altes Argument, aber doch heute ein wichtiges. Ich benutze es sehr oft. Das Argument von Paley, hier ist eine Uhr. Ich gehe in die Wald und ich finde eine Uhr auf den Boden. Und ich sage, das ist ein so interessantes Zufallserzeugnis. Wirklich? Nein, ich sehe die Komplexität dieser Uhr und ich ahne, dass es dahinter ein Uhrmacher gibt. In den 60er Jahren, als ich Student war, hätte man mich ausgelacht, wenn ich dieses Argument beigebracht hätte. Aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr, weil die Wissenschaftler sprechen ähnlich darüber. Die haben eine sehr feine Formulierung davon. Die nennen das das anthropische Prinzip und formulieren es so, das Universum ist, wie es ist, damit man Menschen darauf haben kann. Aber das ist eine sehr interessante Sache. Dort können wir was anknüpfen. Und weit zurück in der Geschichte, es ist ganz amüsant manchmal zu lesen, was die alten Philosophen sagten. Zum Beispiel Sokrat. Ist es nicht bewundernswert, dass der Mund, wodurch das Lebensmittel gebracht wird, in unmittelbarer Nähe der Nase ist und der Augen eingerichtet ist, um die unbemerkte Zufuhr Unessbares zu vermeiden? So Sokrates über das Design des menschlichen Gesichtes. Und Cicero, 106 vor Christi, zwischen 106 und 43, wenn wir irgendeinen Mechanismus sehen, etwa einen Globus oder eine Uhr, bezweifeln wir, dass er ein von einer Intelligenz erfundener Geschöpf ist? Also wenn wir die Bewegung von den Himmelskörper sehen, wie können wir bezweifeln, dass auch diese Erzeugnisse einer Vernunft sind, einer Vernunft sowohl vollkommen und göttlich. Das Argument ist biblisch. Darf ich David zitieren? Psalm 94, Vers 9. Psalm 94, Vers 9. Der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Und in unserem College zu Hause arbeitet als Honorar-Professor Professor Sir Fred Hoyle, der Astronom und Physiker und Mathematiker. Von Hintergrund her ist er ein Atheist. Aber, und ich habe es direkt von seinem Mund bekommen, er sagt, und hier zitiere ich ihn, eine dem gesunden Menschenverstand entsprechende Interpretation der Tatsachen ist, dass ein Superintellekt mit der Physik, Chemie und Biologie zu tun hat und dass es keine blinden Kräfte in der Natur gibt, die der Rede wert sind. Erstaunliche Aussage von einem weltbekannten Wissenschaftler. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Aussage. Jeder Tag, jeder Schritt fängt mit dem Wort Gottes an. Jeder Tag, diese 6 Tage, fängt mit dem Wort Gottes an. Das ist äußerst wichtig. Warum? Weil wenn wir die ganze Bibel lesen und wir die Frage stellen, die wir vorhin bei Tante Mathilde behandelt haben, wie ist es gemacht worden? Dann spricht die Bibel darüber. Und wenn wir die Frage stellen, was vor allem betont die Bibel in diesem Zusammenhang? Die Antwort ist eindeutig klar. Die Bibel betont, dass durch das Wort Gottes ist, dass all die Erde, die Menschen entstanden. Am Anfang war das Wort. Alles war durch dasselbe, das Wort Gottes. Er hat gesprochen und es war. Jede Stufe, jeder Tag fing mit dem Wort Gottes an. Und in dem größten Glaubenskapitel der Bibel, Hebräer Kapitel 11, das ist genau, was wir lesen. Durch Glauben, Vers 3, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das heißt, wenn wir die Frage stellen, wie ist es gemacht worden? Eindeutig klar kommt die Antwort von überall in der Bibel. Durch das Wort Gottes. Der Kollege in unserem Institut, der mit Professor Hoyle mitarbeitet, und eines Tages war ich in seinem Zimmer zusammen. Er war gerade zurück von den Staaten, wo einige Leute ihn zu einem Verhör abgeholt haben über die Schöpfungslehre in Schulen in der Staaten. Weil Chandra Wickramasinghe vom Hintergrund atheistisch-Hindu lehnt die Evolutionslehre ab als Wissenschaftler. Ein eigenartiger Mann. Und er hat mir ein bisschen berichtet, in seinem Zimmer, er sagt zu mir, John, diese Christen in Amerika waren sehr nette Leute, weißt du, sehr nette Leute, aber ein bisschen primitiv, weißt du, ein bisschen primitiv. Ich meine, das ist eine Folge, wenn man die Bibel zu ernst nimmt, man wird primitiv, wirklich, sagte ich. Jetzt war ich dran. Die Bibel ist meiner Meinung nach nicht primitiv, sagte ich. Und er hat Folgendes getan. Er hat ein Stück Kreide in der Hand, hat es mir geworfen. Beweis es mir, sagte er. So, ich stand neben der Tafel. Was sollte man sagen? So, ich schrieb auf der Tafel. Und Gott sagte, und er fing an zu lachen, das ist genau, was ich meine, sagte er. Hat Gott eine Halsstimme, Stimmbänder und Lungen? Und Gott sagte. Und ich habe dann gelacht und sagte, jetzt bist du primitiv. Hier ist sehr einfache Sprache. Soll ich versuchen, das in modernen Sprache? Ja, sagte er. So sagte ich, und Gott gab die Information ein. Was hast du gesagt? Ja, sagte ich, Wort, Code, Symbol, Information. In unserer modernen Computersprache. Wir beschreiben Information, besonders die Information in einer menschlichen Zelle. Meinst du, dass in der Bibel dieser Begriff Information vorkommt? So sagte ich, hier ist es. Und ich las dann Johannes Kapitel 1. Das heißt, die Quelle der Information und der Energie kommt außerhalb, von außerhalb des Systems. Sagte ich zu Professor Wickramasinghe, das ist einfache Sprache, aber das ist profund, das ist tief. Er sagt direkt zu mir, wenn das in der Bibel ist, dann muss ich meine ganze Haltung dem Bibel gegenüber ändern. Weiß Professor Hoyle darüber? Bescheid, sagt er zu mir. Ich weiß es nicht, wir müssen ihm sagen, dass es in der Bibel ist. Interessant. Wie ein führender Wissenschaftler darauf reagieren wird, wenn er sieht, weil er weiß genau, dass hier der Kern der Frage ist, woher kommt diese Information? Die Bibel spricht in Sprache, die uns allen zugänglich ist. Dem Herrn sei Dank. Wenn Gott es beschrieb in wissenschaftlicher Sprache, keiner von uns würde es verstehen, weil unsere jetzige wissenschaftliche Sprache wäre nicht weit genug fortgeschritten. Wunderbar, dass Gott es uns beschreibt in Worten, dass wir verstehen können. Er sprach. Und das bedeutet nicht, dass er bloß etwas gesagt hat, sondern dass er alles zum kleinsten Detail ausgearbeitet hat und ausgedacht hat. Seine Worte sind nicht wie meine, weil meine Worte sind nur Lärm, manchmal unverständliches Lärm. Aber die sind nur Lärm. Gottes Wort ist schöpfende Kraft, enthält die Information, aber nicht nur enthält die Information, hat die Kraft, diese Information zu verwirklichen und etwas, das Sichtbare, zu machen. Kolossal, nicht wahr? Information, Worte, Wörter sind Informationsträger.
Und dafür verwenden wir sie. Und wenn wir diese Grundfrage stellen, woher diese komplexe Information? Und ich schlage vor, dass wenn ihr das nicht getan habt, dass ihr einige der Bücher von Professor Gitt lesen über diese Frage. Weil es ist so viel Wertvolles drin. Wir haben hier nicht die Zeit, darüber ausführlich zu sprechen. Und ich kann es auch nicht. Aber wenn man denkt, dass zum Beispiel die genetische Information im menschlichen Ei, könnte man sich vorstellen, dass als 1000 Bände jeweils von 500 Seiten. Woher diese Information? Und hören wir nicht die Christen darüber, sondern die Atheisten, die sagen zum Beispiel, Jacques Monod, Nobelpreisträger für Biologie, das größte Problem ist jedoch die Herkunft des genetischen Codes und des Mechanismus seiner Übersetzung. Das heißt, die Fähigkeit jeder Nukleinsäure, ein ganz bestimmtes Enzym aufzubauen. Tatsächlich durfte man nicht von einem Problem sprechen, man müsste eher von einem wirklichen Rätsel sprechen. Und vielleicht der größte Expert in Sprachexpert der Welt, Professor Noam Chomsky, der Ursprung von Information liegt jenseits des menschlichen Verständnisvermögens. Die Antwort ist, und Gott sagte. Weil die Information ist nicht wie menschliche Wörter, sondern mehr wie eine programmierte Sprache. Und jeder von uns, der versucht hat, mit einem PC umzugehen, die sind erstaunliche Dinge, nicht wahr? Aber das Problem mit meinem PC ist, wenn man nur ein Komma bei der Programmierung nicht in der richtigen Stelle ist, dann was passiert? Arbeitet es halbwegs oder dreiviertelwegs oder 90%? Nein. Die NASA hat versucht, um 77 einen Wettersatelliten zu starten im All. Und nur ein Komma in der Betriebssystem, im Programm falsch war. Alles gescheitert nach dem Start. Nur ein Komma. Woher diese Information? Es ist sehr leicht zu sagen, gegeben genug Zeit muss das Leben erscheinen. Lies mal Gitt darüber. Ich würde sehr gern, aber ich habe keine Tafel hier, ein bisschen Mathematik üben, um euch zu überzeugen, dass auch wenn wir die längste Zeit zugeben, was die Wissenschaft glaubt, 4,5 Milliarden Jahre, das ist ein Bruchteil der Zeit, das nötig wäre, auch das einfachste Wesen zu bekommen anhand von Prozessen, die wir beobachten können. Die Erde ist viel zu jung. Viel, viel zu jung. Auch wenn man an 4,5 Milliarden Jahre denkt. Und Sir Fred Hoyle ist ein interessanter Mann. Er macht diese interessanten Rechnungen. Die Wahrscheinlichkeit eines einfachen Enzyms, sagt er, ist 10 hoch 20. Das ist 20 Null. Aber für das einfachste lebendige Wesen mit 2000 Enzyme ist es 10 hoch 40.000. Es gibt nach der Rechnung der Wissenschaftler nur 10 hoch 70 Atome in der Weltall. Diese Zahlen sind so groß, wir können sie überhaupt nicht begreifen. Aber wie gesagt, lies mal Gitt, wenn man sich für die Information interessiert. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber ein bildhaftes Beispiel von meinem Kollegen, Professor Wickramasinghe. Dass das Leben einfach per Zufall auf die Erde erschien, ist genauso unwahrscheinlich, als dass ein durch einen Schrottplatz blasender Taifun ein Boeing 747 erzeugt. Oder ein Biologe von Princeton in Amerika, Die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben durch Zufall entstanden ist, ist vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein vollständiges Wörterbuch das Ergebnis einer Explosion in einer Druckerei ist. Also, hier sind Leute, die lehnen die Evolution ab. Mit Evolution verstehe ich ein Prozess, das von weniger komplex zu mehr komplex geht. Das muss man sagen, weil sehr oft das Wort Evolution wird gebraucht in einem anderen Sinn. Das heißt, die kleinen Änderungen, die man beobachten kann. Zum Beispiel, die Bibel behauptet, dass alle Menschen von einem Blut erschaffen wurden. Apostelgeschichte 17. Aber schau mal die unterschiedlichen Typen von Menschen in diesem Raum. Unterschiedliche Farben, Hautfarben, unterschiedliche Größe. Alle Menschen. Weil das Niveau der Information, das Mensch speichert, erlaubt gewisse Permutationen auf diesem Niveau. Und das führt zu Hautfarben und diese kleinen Änderungen, alle davon Menschen. Manchmal wird das als Evolution beschrieben. Aber wenn ich das Wort verwende, denke ich an Makroevolution. Das heißt von simpel zu komplex. In der Bibel reden wir von keiner Makroevolution. Wir lesen von Gott, der die Information hineingegeben hat. Eine sehr interessante Frage für die Wissenschaftler heute ist, gibt es intelligente Wesen in dem All, außerhalb von dieser Erde? Und die nehmen das so ernst, dass NASA auf Arecibo hat mehrere Fernröhre, die schauen weit in das All, um eine Botschaft von woanders her zu bekommen. Sehr faszinierende Frage. Warum faszinierend? Weil die Frage kommt, wie würde man wissen, dass eine Botschaft, die aus dem All kommt, von einem intelligenten Wesen wäre? Man kann nicht erwarten, dass er Englisch oder Deutsch spricht. Und es gibt sehr viel Lärm, wenn man einen Kurzwellenempfänger hat. Man hört sehr viel Lärm und es gibt alle Art Lärm draußen. Wie kann man entscheiden, ob was immer kommt, eine Sprache ist? Und die Wissenschaftler haben gewisse Wahrscheinlichkeitsmethoden entwickelt, um eine Sprache von einfach Zufallslärm zu trennen. Und Carl Sagan sagt, und er ist kein Freund von Gläubigen, wir brauchen nur eine einzige kurze Botschaft von einigen Sekunden zu haben, weil wenn wir diese Methoden darauf anwenden, werden wir sicher wissen, dass es sich um eine bedeutungsvolle Botschaft handelt. Warum ist das interessant? Weil ein Mathematiker, der mit in dieser Arbeit gearbeitet hat, hat auch dieselben Prinzipien auf die lebendige Zelle angewandt. Und sagt, dass auf genau dieselben Prinzipien, wenn wir den genetischen Code testen, finden wir, dass es um eine Sprache handelt. Warum dann lehnen die Wissenschaftler ab, was hier zum Ausdruck kommt? Die Schlussfolge sollte sein, dass dahinter eine Intelligenz stehe. Und dagegen sind sie bereit, aus einer kleinen Botschaft aus dem All eine Intelligenz zu vermuten. Es gibt etwas hier Inkonsequentes. Dann noch zwei Bemerkungen und wann hört's auf? 12? Oder jetzt? Es gibt zwei Tage, wo Gott mehrmals sprach. Es gibt zwei Tage, wo Gott mehrmals sprach. Dritten Tag und sechsten Tag. Und das ist sehr interessant, weil am dritten Tag ist der Unterschied zwischen Erde und Meer und organisches Leben. Am sechsten Tag und Gott sprach die Tiere und Gott sprach die Menschen. Fast als ob die Bibel vorhergesehen hätte. Sicher hat die Bibel das vorhergesehen. Gott hat das alles gewusst. Hier sind Kernpunkte. In der Bibel kommt man nicht von anorganischen bis organischen ohne die Worte und Gott sprach. Es ist nicht Selbstorganisation. Die Information kam von außen. Zweitens, man kommt nicht von Tiere zu Menschen. Die Worte und Gott sprach. Und noch mehr, Gott hat die Menschen als eine spezielle Schöpfung gemacht. Mein Anliegen ist zu zeigen, dass es sehr vernünftig ist, an einen Schöpfer zu glauben. Aber ich muss vielleicht ein paar Bemerkungen über diese Tage machen, oder nicht? Soll ich? Okay, ein paar Bemerkungen über diese Tage. Es war der Erzbischof von meiner Heimatstadt in Armagh, in Irland, der dafür verantwortlich war, dass Gott geschaffen hat in 4004 vor Christi. Der Rektor von Cambridge hat da hinzugefügt, dass es um 9 Uhr vormittags am 23. Oktober war. Und jemand hat gesagt, ja, das ist typisch für einen Cambridge-Rektor, dass er macht das zu Semesterbeginn. Es gibt mehrere Auslegungen für die Tage. Gehalten von Leuten, die, erstens, vollends überzeugt sind von der vollen Inspiration der Schrift, die glauben, dass Gott der Schöpfer ist und glauben nicht an Makroevolution, und die glauben auch nicht an theistische Evolution. Lies geht darüber. Über theistische Evolution. Die lehne ich, und ich will es vorhersagen, vollkommen ab. Ich verstehe es eigentlich nicht. Evolution ist per Definition ein Zufallsprozess, das von simpel bis komplex ohne Einwirkung von außen geschieht. Es gibt Leute, die voll überzeugt sind, aber die zu unterschiedlichen Meinungen gekommen sind, wenn es über diese Tage geht. Die glauben, was die Bibel sagt, alle, aber sie kommen zu unterschiedlichen Interpretationen. Und wenn ich sehe solche Leute, dann muss ich sie respektieren. Es ist sehr wichtig, dass wir daraus keinen Kampf machen. Sonst wird unser Zeugnis fehlen. Das merke ich leider in diesem Bereich sehr. Erstens, es gibt einige Leute, die meinen, dass diese Tage, 7 Tagen von 24 Stunden sind in einer irdischen Woche. Es gibt dagegen andere, die meinen, dass es sich um lange Zeitperioden handelt. Und hier bitte vorsichtig. Es ist nicht der Fall, dass Gläubigen an langen Tagen geglaubt haben, wegen Geologie oder wegen Darwinismus. Lang bevor Darwin existiert hat, haben viele Gläubige, sehr viele in England vor allem, an langen Schöpfungstagen geglaubt. Lang bevor Darwinismus, und es ist unfair zu sagen, dass es eine Folge von Darwinismus ist. Natürlich gibt es mit allen Meinungen Probleme. Ich habe 14 Meinungen gelesen, soweit. Wenn wir den Text lesen, diese Tage und Nächte offensichtlich haben mit Licht und Dunkelheit zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich gewisse Schwierigkeiten habe mit der Idee, dass ein Tag eine sehr lange Periode ist. Die dritte Idee ist, dass die sind 7 mal 24 Tage nach einer Kluft zwischen 1,1 und 1,2. Das beruht sich auf die Idee dieses Wüst und Leer, dieser Chaos. Sicherlich hat Gott sich kein Chaos erwünscht. Und die meinen, dass dieser Chaos eine Folge von dem Fall Satans war. Und sie lesen dieses Vers in Jesaja, und Gott hat es nicht eine Öde gemacht, sondern um bewohnt zu werden. Aber hier auch, es hängt davon ab, was man über Chaos denkt. Es gibt zwei Sorten von Chaos, nicht wahr? Es gibt der Chaos, das das Ergebnis einer Bombe in einem Dom ist. Und es gibt der Chaos am Bauplatz, vor der Dom gebaut würde. Manchmal sieht man ein Chaos in der Küche zu Hause, Tante Mathilde. Vor dem Kuchen erschien, hat man ein Chaos. Mehl dort, Zucker dort, Eier dort und was weiß ich. Und wenn man zu Tante Mathilde sagt, was ist das Chaos? Warte mal, sagt sie, wir brauchen diese Bestandteile, um Ordnung zu machen und um einen Kuchen zu machen. Und wenn Jesaja sagt, Gott hat es nicht öde gemacht, sondern um bewohnt zu werden, es könnte genauso wohl bedeuten, dass hier ist das Ziel der ganzen Sache. Es fängt an mit den Bestandteilen, die aufgebaut werden, bis man das Endprodukt hat. Dann gibt es Menschen, die glauben, dass sie sind Tage der Offenbarung. Gott hat es in 6, 7 Tagen zu Adam geoffenbart. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Und ohne Dogmatik, ich werde es erwähnen, damit ihr darüber nachdenkt. Und wenn ihr nicht derselben Meinung seid, dann Gott segne euch. Das Wort heißt was? Der erste Tag, der zweite Tag, der dritte, nein. Lesen wir, was es heißt. Elberfelder Übersetzung ist wunderbar hier. Abend und Morgen, ein Tag. Ein zweiter Tag. Ein dritter Tag. Ein vierter Tag. Ein fünfter Tag. Der sechste Tag. Der siebte Tag. Hebräisch hat einen Artikel, verwendet es nicht bei den ersten 5, verwendet es nur bei den letzten 2. Ein Tag, ein zweiter Tag, ein dritter Tag. Tage, Abend und Morgen. Ist es möglich? Ein Tag, ein zweiter Tag, ein dritter Tag. Verpflichtet uns die Bibel zu glauben, dass die Tage alle Tage einer Woche sind? Spricht die Bibel überhaupt über die Zeitperioden zwischen den Tagen? Ein Tag, ein zweiter Tag, ein dritter Tag. Das heißt, eine Möglichkeit, Gott gibt Informationsniveau 1 hinein. Und dann wird das verwirklicht. Dann 2, dann 3, dann 4. Interessanterweise, der siebte Tag heißt es nicht Abend und Morgen. Der siebte Tag bleibt offen. Und auch, wenn wir um dieses Wüst und Leer, haben wir gemerkt, dass es heißt nicht, und die Erde ist wüst und leer, es gibt Abend und Morgen einen Tag. Es gibt keinen Tag Null sozusagen. Das beschreibt, wie lang dieses Stadion war, auch in der Bibel selbst. Und so gibt es gewisse offene Fragen. Interessanterweise, wenn ich spreche mit den Wissenschaftlern und ich sage, diese biblische Geschichte ist lächerlich. Und ich sage zu ihnen, bitte beschreiben Sie mir, wie es entstanden ist. Die sagen, ja, es gab eine Art Ursuppe mit verschiedenen Chemikalien drin. Es kamen kosmische Strahlen und Blitzstrahlen. Und dann erschien das erste organische Sache. Und ich sage, also wie lange hat es gedauert? Milliarden von Jahren. Moment mal, das meinte ich nicht. Ich meine, hier war diese Suppe und kam ein Blitzstrahl. Wie lange hat dieser wesentliche Prozess gedauert? Oh, vielleicht ein paar Sekunden. Oh, sagte ich. Sie glauben, dass das Wesentliche passiert ist in ein paar Sekunden. Warum lachen Sie, wenn ich sage, dass die Bibel behauptet, dass das Wesentliche passiert ist in 24 Stunden? Interessant, nicht wahr? Hier, ich wiederhole, Gott ist der Schöpfer, er sprach. Er ist die Quelle der Information. Keine Makroevolution, keine theistische Evolution. Er ist die Quelle. Und ich betone, die sind nur Interpretationen, Möglichkeiten. Und wenn du eine andere Meinung bist, ich sehe auch Schwierigkeiten hier. Aber ich finde in meinen Gesprächen mit Wissenschaftlern, dass ich kann sehr weit kommen zum Evangelium, wenn ich in einer nicht dogmatischen Art und Weise diese Interpretation verwende. Aber wie gesagt, keine Dogmatik. Letztlich, der Prozess hat ein Ende. Evolution meint, dass es auch heute in Betrieb ist. Sagt die Bibel, nein, dieser Schöpfungsprozess hat ein Ende. 6 Tage der Schöpfung, Ende. Der nächste Schöpfungsschritt wird neue Himmel und neue Erde sein. Darauf warten wir. In dem Glauben, dass Gott der Schöpfer ist und dass er gesprochen hat und dass letzten Endes der Schlüssel zu der ganzen Schöpfung ist, die Information und Energie kam von Gott selber. Sein Wort. Was folgt in Genesis, ist, wie wir praktisch in unserem Alltag auf dieses Wort reagieren. Gott segne die Mittagspause bis heute Nachmittag und dann kommen wir zu anderen Aspekten dieses Themenbereiches. Lasst uns mit Gebet abschließen. Herr, wir preisen dich für dein Wort. Und wir danken dir für alles, was darin gesagt ist. Wir verstehen alles bei weitem nicht. Herr, hilf uns, alles zu prüfen und nur das zu behalten, was vor dir als gut sich erweist. Wir preisen dich, Herr, dass du uns gesagt hast, wie das alles entstanden ist. Du hast gesprochen von außerhalb. Und wir werden unser Weltall, unsere Geschichte nie erklären können ohne dich. O Herr, wir preisen dich, dass du es so gemacht hast. Lasst uns Vertrauen haben für dein Wort. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns wirklich hilfst. In dieser Welt, wo Menschen so oft dich ablehnen, weil sie über Genesis lachen, dass du uns hilfst, ihnen vernünftig reden zu können über unser Glauben in dir und dem Herrn Jesus als Schöpfer. Segne uns jetzt in Jesus' Namen. Amen.